Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die Schriftstellerin Inka Paray, die beginnt ihren neuen Roman mit einer krimireifen Szene. Da liegt ein Mann am Boden, verletzt in einem Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Er ist durch das kaputte Treppenhaus eines Flakturms nach da unten gestürzt. Und warum er da liegt und warum er die Stimme seines Sohnes dort hört, der seine Lebensgeschichte erzählt und dazu noch andere Stimmen, das möchte man dann zu gerne wissen nach dem Anfang des Romans. Unter anderem, das zieht einen durch dieses Buch. Und die Autorin Inka Paray ist jetzt hier bei uns im Studio. Seien Sie willkommen, hallo.
Hallo, grüß Sie.
Dieser Spannungsmoment, dieses Rätsel am Anfang des Romans, ja, warum liegt der Mann da, wie ist er da hingekommen, warum hört er Stimmen? In welcher Phase der Arbeit an dem Buch ist Ihnen das in den Sinn gekommen, so anzufangen?
Ich denke, das hat sehr viel damit zu tun, also mit den Gedanken, die ich mir über meine Hauptfigur gemacht habe, auch über Männer dieser Generation, der in den 60ern geborenen. Und ich hatte das Gefühl, ich muss diese Persönlichkeit, um sie zu verstehen, in eine bestimmte Lage bringen, wo nichts mehr geht. Weil das sind ja Momente, wo ja Bruchstücke hochkommen können des Lebens, wo man ein Problem lösen muss. Warum bin ich jetzt hier? Was ist passiert? Und dann kann man die eigene Biografie vielleicht ein bisschen neu sehen.
Ja, wo nichts mehr geht, der liegt ja da eigentlich wie lebendig vergraben. Dieser Bruno heißt er, am Boden dieses Flakturms. Und er gräbt seine Geschichte nach und nach aus in einem inneren Vorgang und die anderen Figuren machen das eigentlich ähnlich. Das ist die Bewegung dieses Romans, dieses Ausgraben der eigenen Geschichte, oder?
Ja, das stimmt. Also es ist dem vorangeht ein Familientreffen. Also dieser Mann möchte wieder anknüpfen an seine zerbrochene Familie, kehrt nach Berlin zurück, wo er eigentlich herstammt. Und dieser ganze Zusammenhang führt am Ende dazu, dass also gleich mehrere Personen zeitweise in diesem Gebäude stranden und dann sich gegenseitig das zum einen erzählen, was hat mich hierher geführt, aber er das dann auch hören kann, weil das aufgenommen wird.
Mhm. Er hörte auch die Geschichten der anderen. Es gibt noch eine andere sehr rätselhafte und gefährliche Szene in dem Roman. Da erlebt man Bruno als Kind, als 11-jährigen Jungen und er sitzt auf so einem Brückenbogen, also auf dieser Konstruktion, die Brücke hält, 15 Meter über dem Boden, liest man da. Und er hat eine Tasche voller schwerer Steine um den Hals. Und wenn ich es richtig gehört habe, ist das sowas wie die Urszene dieses Romans?
Ja, ganz genau. Dieser Textteil, den habe ich vor sehr, sehr langer Zeit geschrieben, im letzten Jahrzehnt wirklich schon. Und danach habe ich lange darüber nachgedacht, was daraus folgt und sozusagen welches Leben diese Figur dann führen wird, die in den 70er Jahren da auf dieser Brücke steht. Und da geht es um eine Weddinger Kindheit, um Mobbing, auch um Gewalt, die sich in Familien ablagert und unbegriffene Geschichte.
Eine Kindheit in dem Berliner Bezirk Wedding, wo dieser Bruno groß geworden ist. Also wenn Sie sagen, im letzten Jahrzehnt gab es schon diese Szene, so, das sagt einem ja auch, Sie haben sehr lange an diesem Buch immer wieder gearbeitet, über 10 Jahre hinweg, glaube ich. Und Sie haben in einem anderen Interview schon erzählt, dass der russische Angriff auf die Ukraine die Arbeit an diesem Roman nochmal neu in Gang gebracht hat. Was ist denn da für Sie der Zusammenhang zwischen diesem Krieg in der Ukraine und diesem Roman?
Ja, das ist tatsächlich so, dass man sich natürlich zu der Nachkriegszeit und diesem Kriegsgeschehen zum einen sowieso immer wieder neu ins Verhältnis setzen muss, wenn man darüber schreibt, auch schauen muss, was hat sich gesellschaftlich verändert. Es gibt andere Fragestellungen. Wir gucken da heute anders drauf. Ich hatte aber in den 10er Jahren eben das Gefühl, so 18, 19, als das eigentlich schon hätte fertig werden müssen, überkam mich so eine Lähmung. Und das Thema ist weit weg und warum packen wir das eigentlich so ein? Dann kam die Corona-Zeit, die ich als eine Zeit empfunden habe, wo bestimmte Themen so weit weg sind, ja, wo man sich überhaupt gefragt hat, was sind jetzt unsere Themen? Und ja, tatsächlich war das dieser Einschnitt und die Rückkehr der Gewalt, die aber ja selbst auch eine Vorgeschichte hatte mit 2014 und wie wir jetzt finden, wir auch viel zu wenig wahrgenommen haben, die mir dann die Dringlichkeit des Themas nochmal sehr doll vor Augen geführt hat, was sind die Auswirkungen von Menschen, auch von Kindern auf Kriegsgeschehen? Wie lange braucht das, das zu verarbeiten und wie geht das generationell dann so weiter?
Und wie hat dieses Kriegsgeschehen, wie ragt das in das Leben ihrer Figuren hinein? Also Bruno, und da ist vielleicht auch seine Frau wichtig, seine Frau Ina, wie haben die diese Kriegsgeschichte nacherlebt über ihre Eltern?
Ja, das ist natürlich so, dass die Frau von Bruno mit der er diese Familie gründet und dann scheitert, fast noch stärker als er in die Nachkriegs-, also so eine typische Nachkriegskindheit hat mit Eltern, deren Zeit, also deren Rolle in der Kriegszeit eigentlich unklar geblieben ist. Und das ist ja etwas, was ich sozusagen in meiner Generation, was wir alle so ein bisschen hatten. Also da war viel Schatten, da war viel Ungesagtes. Und auch wenn man glaubte, es immer wieder glaubte, es ist doch alles immer wieder besprochen und diskutiert worden, musste man feststellen, in den Familien gibt es diese Leerstellen. Und diese Leerstellen sorgen natürlich für eine Labilität, auch für unbegriffene Gefühle, die dann dieses Familiengeschehen immer wieder stören. Und Bruno selbst, der wächst im Wedding auf und hat auch, also in einem Umfeld, wo da jetzt nicht eine Verarbeitung passiert. Die Eltern kommen aus verschiedenen Ländern.
Der Vater aus Frankreich.
Der Vater aus Frankreich, die Mutter aus Pommern. Und es ist so eine Härte da. Und gleichzeitig haben diese Kinder damals ja ihre Kindheit auch weitgehend alleine gestemmt, wenn man das so mit heutigen Kindheiten mal vergleicht.
Und interessant fand ich auch, dass die jüngere Generation in ihrem Roman, also die in den 60er Jahren Geborenen wie Bruno und seine Frau Ina, dass die es anders machen wollen als ihre Eltern, dass sie auch von dieser Härte wegkommen wollen und von diesem Schweigen wegkommen wollen, das sie von ihren Eltern her kennen. Und sie beschreiben das, ich lese mal ein paar Sätze vor, ihr Sohn, der Sohn von Bruno und Ina, Julius, der ist dann in den 90er Jahren geboren, der erinnert sich an seine Kindheit so: Die Welt, in der ich aufgewachsen bin, war freundlich und aggressionsfrei, voller Geduld und Erklärung. Auch meine Mutter wollte alles besser machen, als es bei ihr selbst früher gewesen ist. Nähe, Liebe und Empathie waren für sie das Wichtigste. Aber genau das gelingt ihnen nicht, ja, dieses Bessermachen?
Nein, oder es gelingt ihm vielleicht zum Teil, vielleicht darf man es gar nicht so negativ beurteilen, aber tatsächlich diese Familie zerbröselt und scheitert und das Kind spürt natürlich auch, dass dieses immer alles richtig machen wollen letztendlich auch etwas seltsam Irreales hat. Und insofern, ja, der Vater verstrickt sich irgendwann in Lügengeschichten, hat Affären und lässt den Sohn eigentlich desorientiert zurück und er tischt ihm auch eine Lügengeschichte über New York und 9/11 auf, die der Sohn dann später tatsächlich in New York sich aufhaltend dann versucht zu rekonstruieren, sodass dann dieser Ort wie als zweiter Ort dazukommt.
Der Bruno verlässt die Familie irgendwann, ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben, und dadurch bricht die auseinander. Und das mit dem Lügen, was Sie gerade ansprechen, das fand ich ja auch sehr interessant in dem Roman. Also Bruno erzählt ständig Lügen, erzählt seinem Sohn zum Beispiel, er habe die Familie, nachdem er seine Familie verlassen hat, war er in New York nach 9/11 und hat da mit der Feuerwehr zusammen Menschen gerettet und so weiter. Eine eigentlich total unglaubwürdige Geschichte, die der 11-jährige Julius, der Sohn, aber doch glaubt, weil man dem Vati doch glaubt, was er einem erzählt. Und aber auch Julius erzählt später in dem Roman eine Geschichte. Da geht es um eine Wohnung in New York, die sich später als höchstens halb wahr herausstellt. Und dann gibt es eine Frauenfigur, die da in dem Bunker auch sitzt und ihre Geschichte erzählt. Und die sagt an einer Stelle: Ich bezweifle, dass ich eine so gute Erzählung hinkriege wie ihr. Also, wo es um eine Erzählung geht und eben nicht um die Wahrheit an sich. All diese Lügen in diesem Roman von verschiedenen Figuren, warum haben Sie die da so eingebaut? Wollten Sie damit klarmachen, dass auch Ihr Roman eine Erfindung natürlich ist?
Ja, absolut. Das ist ja ein Fiktionsgebäude und Fiktionen haben ja auch so eine Doppelnatur, die ich unglaublich spannend finde. Also zum einen können Fiktionen wie Versuchsanordnungen sein, indem man auch Dinge erhält. Sie sind überhaupt wie so menschliche Artefakte. Warum sage ich die Unwahrheit? Warum betrachte ich eine Sache von einer bestimmten Perspektive aus? Und ja, natürlich, also Julius, der Sohn von Bruno, versucht eben ja auch durch allerlei Gefühle von Doppelidentität hindurch, er ist selber Wissenschaftler, das Exakte ist ihm wichtig, diese ganze Fiktionsgebäude, die eigentlich wieder auszuwuchten für sich und sich auch zu fragen, was ist denn jetzt meine Lebensgrundlage, mein Boden unter den Füßen?
Und dieser Schauplatz des Romans, Humboldthain heißt der Roman, das ist einerseits ein Park in Berlin, auch da im Wedding, wo Bruno groß geworden ist. Andererseits ist das auch der Name für den alten Flakbunker aus dem Zweiten Weltkrieg, so ein hohes Bunkergebäude, auf dem im Weltkrieg eben Flakgeschütze standen. Der steht immer noch da als Ruine, zum Teil verschüttet, zum Teil aber auch sichtbar. Die Betonmauern, an denen heute geklettert wird, Freizeitsport betrieben wird, von dem man auf die Stadt schauen kann. dieser Bunker steht eigentlich da und ragt in unsere Gegenwart hinein, so wie die Kriegserfahrung der alten Generation in unsere Gegenwart, vermittelt über mehrere Generationen in unsere Gegenwart hineinragen. Könnte man dieses Bild so nehmen?
Ja, absolut. Also ich war dann selber auch, als ich mich mit dem Gelände so physisch beschäftigt habe, nochmal erstaunt, wie viele Schichten da so zutage kommen. Das fängt schon an mit Gedenktafeln am Eingang des Parks, wo man, das war auch ein bisschen so meine Eingangsfaszination, wo man die Zeit unmittelbar nach dem Krieg sieht, der Berg war noch nicht da, es ist heiß, es ist staubig, es wächst nichts mehr. Und da fängt man sich natürlich an zu fragen, wie und warum war das Gelände in diesem Zustand?
Und in diesem Bunker führen Sie einen hinein, sperren einen eigentlich ein mit diesem Buch, mit den Figuren für eine lange Zeit. Jetzt 10 Jahre Arbeit an diesem Roman. Wie ist das denn für Sie, dass dieses Buch jetzt doch da ist nach dieser langen Zeit?
Ja, das ist natürlich ganz toll und ich freue mich sehr, dass ich jetzt den richtigen Moment erwischt habe, das dann auch zu beenden. Hab viel nachgedacht über die Wechselwirkung, ja, vom Schreiben und dem äußeren Rahmen, den Themen, einfach der Gegenwart, in der ich mich bewege, habe auch an einem anderen Thema parallel gearbeitet. Das ist jetzt also nicht so, dass man dann nur darauf starrt, dass das eine fertig wird, aber das war jetzt so und ich bin froh, dass es geschafft ist.
Nach 10 Jahren jetzt der Roman Humboldthain. Im Schöffling Verlag ist der Roman erschien, das Buch von Inka Paaray, 286 Seiten stark. Und ich danke Ihnen für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke auch.